Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns als deine Gemeinde zusammenrufst. Du hast uns ja, zu deinen Kindern gemacht durch Jesus Christus, weil er für uns am Kreuz starb. Wir sind errettet, wir sind auf ewig dein, wir sind deine Kinder. Und das Wunderbare ist, wir dürfen ja, dein Reich hier auf der Welt bauen als Gemeinde und auch als jeder einzelne Christ. Das ist wunderbar, dass du uns so gebrauchen willst. Und du möchtest uns heute einiges dazu sagen, wie wir das zu deiner Ehre gut machen können. So segne du die Predigt, dass sie dein Wort verkündet, deinen Willen verkündet und dass es in die Herzen jedes Einzelnen eindringt und dass es verändert, dass es Wachstum bringt. Herr, du kannst das schenken. Kein Mensch kann das bewirken, nur du allein. Und darum bitten wir dich heute Morgen, dass das geschieht. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Für einige von uns ging vor ungefähr einer Woche eine längere Wartezeit zu Ende. Seit ungefähr einer Woche läuft die erste Fußball-Bundesliga wieder. Ja, ihr merkt schon, ich bin Fußball interessiert, sonst wäre mir das vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber ich muss auch sagen, ich verfolge die Bundesliga eher unregelmäßig. Das kommt eher noch so aus meiner Kindheit, dass ich da so stärker interessiert war. Ich gucke mir halt dann nur besondere Spiele an, wenn sich irgendwie die Zeit bietet. Und ja. Aber das Erste, was ich eben noch so im Blick habe, ist die Tabellenposition vom SV Werder Bremen. Und ja, daher war es für mich auch ein erschütterndes Ereignis vor 2 Jahren, als ich miterleben durfte, wie der SV Werder Bremen abgestiegen ist in die zweite Bundesliga. Und es war irgendwie sehr überraschend und irgendwie ein Schock, weil eigentlich am Anfang der Saison hätte man gar nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt, dass Werder Bremen absteigt. Denn es gab so einige Siege und man hat sogar vielleicht gehofft, dass es ein positives Ende nimmt, dass man vielleicht wieder international spielen darf oder so. Aber irgendwie nahm dann das so seinen Lauf. Werder hat irgendwie nicht die Konstanz gehabt, verlor immer mehr Spiele und am Ende zählte nicht mehr das, was am Anfang war. Die Siege, die sie am Anfang hatten, waren wertlos, waren nicht mehr im Gespräch. Sie hatten quasi das wieder kaputt gemacht, was sie am Anfang aufgebaut hatten. Und am Ende zählte eben nur noch das, der Abstieg, dass eben am Ende die Position so schlecht war, dass sie absteigen mussten. Keiner redete mehr über die Siege. Es gab nur noch den Charme des Abstieges. Als Nachfolger Jesu dienen wir ja im Reich Gottes. Und unser Herr soll uns doch gebrauchen, dass sein Reich hier auf der Welt immer mehr wächst. Und ja, unser ganzes Leben soll unserem Herrn zur Ehre dienen. Aber bei uns besteht leider auch die Gefahr, dass wir nicht beständig und konstant zu Gottes Ehre dienen. Und im schlimmsten Fall kann es sogar dann auch passieren, dass wir das wieder kaputt machen, was wir am Anfang mal aufgebaut haben. Und statt unserem Herrn dann Ehre zu bereiten, sind wir dann eher ein schlechtes Zeugnis für ihn. So wie es eben auch beim SV Werder Bremen war. Die ersten Erfolge hatten kein Werk mehr. Sie haben das wieder zerstört und am Ende war nur noch Schande da. Und so kann es uns leider auch im Reich Gottes ergehen, dass wir eben nicht konstant, nicht beständig Diener sind. Und darum lautet das Thema der heutigen Predigt, sei ein beständiger Diener zu Gottes Ehre. Und zu diesem Thema betrachten wir Nehemia Kapitel 6. Ihr könnt gerne auch schon mal den Bibeltext aufschlagen. Nehemia Kapitel 6. Aber bevor wir das gemeinsam lesen werden, betrachten wir noch mal kurz die Situation von Nehemia und dem jüdischen Volk. Die Juden hatten sich trotz vieler göttlicher Warnungen von Gott abgewendet. Und darum brachte Gott über sein Volk ein Gericht. Sie wurden von den Babyloniern besiegt. Ganz Jerusalem samt Tempel wurden in Schutt und Asche gelegt. Und die Juden, die noch überblieben, die züchtigte Gott durch 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon. Dann kam Kyros, der Perser, und der stürzte Babylon und ermöglichte es den Juden, wieder zurückzukehren in ihre Heimat. Es gab drei Phasen von Rückkehrern, von jüdischen Rückkehrern nach Jerusalem und nach Israel. Und ja, diese Zeit des Rückkehrens erstreckte sich über 9 Jahrzehnte. Und in diesem Zeitraum war Nehemia. Er war ein Mundschenk des persischen Königs und er erfuhr von dem schlechten Zustand in Jerusalem und wie das Volk dort leidet. Und da merken wir, Gott hat es so geführt, dass eben dieser Nehemia, der gläubig ist, der an Gott festhält, Mundschenk des Königs war und es dem König vorbringen durfte, dass er doch bitte nach Jerusalem zurückgehen darf, um da eben alles aufzubauen. Und so bekam dieser Nehemia den Auftrag des Königs, mit einer Gruppe von Juden nach Jerusalem zu gehen, die Mauer aufzubauen. Der König unterstützte sogar dieses Projekt. Und nachdem Nehemia dann in Jerusalem angekommen war und die Mauer inspizierte, begann er auch mit dem Wiederaufbau. Gott benutzte Nehemia, um die Juden zu ermutigen und auch weise anzuführen, dieses Projekt umzusetzen. Denn es war gar nicht einfach. Es gab um Jerusalem herum viele Feinde, die das verhindern wollten. Aber trotz feindlicher Bedrohung wurde die Mauer gebaut. Aber es gab auch Konflikte innerhalb des Volkes. Die Einheit war gefährdet und auch da gebrauchte Gott Nehemia, um Frieden im Volk zu stiften. Und nach diesen Ereignissen folgt nun das, was wir in Nehemia Kapitel 6 lesen. Und wir werden von dem beständigen Diener Nehemia einiges lernen. Und zwar, so wie es bei einem Tisch der Fall ist, dass der auf 4 Beinen am sichersten steht, so hatte auch Nehemia in seinem Dienst 4 Standbeine, die dafür sorgten, dass er beständig zur Ehre Gottes dienen konnte. Und diese 4 Standbeine sind: diene hoffnungsvoll, diene zielstrebig, diene hingegeben und diene gehorsam. Und jetzt kommen wir zum ersten Standbein für einen beständigen Dienst: diene hoffnungsvoll. Lest mit mir aus Nehemia Kapitel 6 den 1. Vers. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem, der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war, doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. In diesem Vers wird uns kurz und knapp berichtet, Nehemia hatte sein Werk zur Ehre Gottes fast vollendet. Die Mauer war aufgebaut, es war kein Riss mehr vorhanden. Aber hinter diesem kurzen Satz steckt eigentlich all das, was wir in den Kapiteln 1 bis 5 lesen, was uns dort berichtet wird. Und da stellt sich doch die Frage, wie konnte Nehemia überhaupt es so weit bringen, dass diese Mauer nun steht? Wie konnte er im Reich Gottes dieses Werk hervorbringen? Und das ging nur, weil Gott selbst hinter ihm stand. Und darum zeigte Nehemia in vielen Situationen, die schwierig waren, dass er trotz dieser Umstände Hoffnung hatte, dass eben das ganze Unterfangen Erfolg haben wird. Das sehen wir schon ganz am Anfang in Kapitel 1, als Nehemia erfuhr, wie schlecht es um Jerusalem und die Stadtmauer bestellt war. Er trauerte, er fastete und er betete. Und in diesem Gebet bekannte er vor Gott die Schuld des Volkes und auch seine eigene Schuld. Und er bat Gott darum, dass er doch sein Volk Israel wieder in Jerusalem sammeln wird und da auch wieder seinen Namen wohnen lassen wird. Und wir haben ja schon gesagt, Gott hat es quasi so geführt, dass Nehemia Mundschenk des Königs war. Und damit konnte er den Auftrag des Königs erhalten, die Mauer aufzubauen. Und als Nehemia in Jerusalem ankam und die Mauer inspizierte, dann merkte er erst, wie schlimm es eigentlich war. Er konnte nicht mal mit einem Reittier um die Mauer herumreiten, weil alles so zerstört war und überall der Schutt und das Geröll rumlag. Aus menschlicher Sicht war es eigentlich ein zu großes Unterfangen, eben unter feindlichen Anfechtungen die Mauer wieder aufzubauen. Aber Nehemia wusste, Gott hatte ihn dort an diesen Ort gebracht und Gott wird auch alles Nötige tun, was er braucht, damit das alles gelingen kann. Und so hielt Nehemia an diesem Auftrag fest und er erzählte den Vorstehern, die vorher noch gar nicht wussten, warum Nehemia überhaupt da war, was er vorhatte, und er gab den Vorstehern auch Hoffnung. Er gab die Hoffnung, die er hatte, an sie weiter. Das lesen wir zum Beispiel in Nehemia 2, Vers 18. Dort lesen wir: Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Und Ähnliches sehen wir dann auch etwas später in Kapitel 4, als die Feinde das Volk bedrohten, als sie eben beim Mauerbau waren und die Feinde es verhindern wollten durch kriegerische Angriffe. Dort sehen wir in Nehemia 4, Vers 8, wie er dem Volk zurief: Fürchtet euch nicht vor ihnen, an dem Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und ein wenig später motiviert er sie noch einmal in Vers 14. Da sagt er: Unser Gott wird für uns kämpfen. Wir sehen hier die Hoffnung, die Nehemia auf Gott hatte, war ein wichtiges Standbein bei seinem beständigen Dienst zur Ehre Gottes. Und das Gleiche gilt auch für uns, für dich. Aufgrund schwieriger Umstände erscheinen uns manche Aufgaben, die Gott uns gibt, für viel zu groß. Wahrscheinlich hast du so etwas schon mal erlebt, auf der Arbeit, in der Familie oder auch im Dienst in der Gemeinde. Aber du darfst die Hoffnung haben, Gott hat dir diese Aufgaben gegeben. Er wird dich mit allem Nötigen unterstützen, damit du Gottes Werk zu seiner Ehre bauen kannst. Und das Wunderbare ist auch noch, dass Gott uns ja ganz genau kennt und er weiß, wie leicht wir doch zweifeln. Deswegen hat er uns Glaubensgeschwister zur Seite gestellt, so wie er auch Nehemia dem Volk zur Seite gestellt hat. Und es ist einfach wunderbar, wenn wir Momente des Zweifelns haben, wo uns dann Glaubensgeschwister neue Hoffnung geben. Mit Hoffnung können auch wir beständig zu Gottes Ehre dienen. Und das habe ich in letzter Zeit ganz persönlich erlebt. Ich kann mich noch an die Situation erinnern, als Niklas angekündigt hat, dass er uns als Pastor verlässt und wir eben einen neuen Pastoren brauchten. Und mir kam die Aufgabe aufgrund der ganzen Umstände als viel zu groß vor. Wir wissen ja, dass allgemein Pastorenmangel herrscht und von denen, die dann noch da sind, dass es auch viele gibt, die nicht mehr am Wort Gottes festhalten. Aber ich durfte erleben, wie in unserem Ältestenkreis eben Brüder da waren, die hatten schon Erfahrungen, die hatten solche Situationen schon mal miterlebt und mitgemeistert. Und so habe ich mich da quasi von denen mittreiben lassen, habe von ihnen Hoffnung bekommen, dass wir auch dieses viel zu Große, was wir da schaffen sollten, ich habe dann einfach Hoffnung gehabt, dass Gott da auch Gelingen schenkt. Und am Ende sehen wir ja, Gott hat wirklich Großes getan. Er hat auf ungewöhnliche Weise sehr schnell uns Nils und seine Familie zu uns geführt. Und an den beiden sehen wir, wie sehr sie doch Jesus lieb haben und wie treu Nils dem Wort Gottes dient. Ja, also wir sehen, Hoffnung ist ein wichtiges Element. Und wir können von Nehemia noch ein weiteres Standbein lernen, wie wir beständig dienen können. Diene zielstrebig. Lest dazu mit mir die Verse 2 bis 4. Da sandten Sambalat und Geschem zu mir und ließen mir sagen: Komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise 4-mal zu mir. Ich aber erwiderte ihnen 4-mal auf dieselbe Weise. Nehemia wurde hier von den Feinden zu einem Treffen eingeladen. Die Feinde wollten ihm Böses antun, um eben so zu verhindern, dass ja die Türen noch in die Stadtmauer eingesetzt werden. Denn die Stadtmauer selbst war ja an sich fertig, hatte keine Risse mehr, aber auch ohne Tore bot sie immer noch nicht wirklich Sicherheit gegenüber Feinden. Und ja, die Feinde nutzten sozusagen diese letzte Gelegenheit, irgendwie noch das Werk Gottes zu zerstören oder zumindest zu behindern. Und das Erste, was wir sehen, ist eine grundsätzliche Wahrheit, die auch für uns gilt. Gottes Werk und seine Diener werden vom Feind angegriffen. Jesus selbst kündigt uns das doch an, als er sagte, dass wir um seines Namens willen verhasst und verfolgt werden. Und es gibt viele Beispiele in der Geschichte, wo gerade große Werke, die Gott vorangebracht hat, dass die besonders angegriffen wurden. Hier ganz in der Nähe gibt es ja Bethel und Friedrich von Bodelschwing, der Gründer von Bethel, der musste solche Angriffe erleben. 2-mal wurde das Haus angezündet, damit er nicht weiter Kranke dorthin bringen kann. Das ist nur ein Beispiel, es gibt viele. Okay, das ist die eine Wahrheit, die wir sehen. Der Text sagt uns aber auch nicht klar, ob Nehemia den Plan der Feinde schon im Voraus durchschaut hatte oder ob es erst viel später von ihm bekannt wurde, dass da ein Plan hinterstand. Das sagt der Text nicht so genau, weil er schreibt es ja viel später erst auf. Es könnte ja auch sein, dass es für Nehemia erstmal den Eindruck gab, dass die Feinde ihn zu einem Gespräch eingeladen haben, um eben Friedensgespräche zu führen, um sich zu versöhnen oder so etwas. Das, was der Text uns aber deutlich sagt, ist, warum Nehemia nicht in diese Falle getappt ist. Er wollte das Werk Gottes nicht ruhen lassen. Zielstrebig wollte er im Reich dienen, damit es eben nicht ausgebremst wird. Ein zielstrebiger Dienst hilft uns also auch, beständig zu Gottes Ehre zu dienen. Auch in unserem Leben stellt der Feind uns Fallen auf. Du sollst eben dazu verführt werden, nicht mehr dem Werk Gottes zu dienen, sondern andere Dinge nachzugehen. Und es ist manchmal sogar schwer zu erkennen, ob es sich bei einzelnen Dingen eben um eine Falle handelt vom Feind oder ob es sogar etwas Gutes für uns ist. Also das Erste, was wichtig ist, wir müssen unsere Aufträge kennen, um zielstrebig dienen zu können. Kennst du deine Aufgaben, die dein Herr dir anvertraut hat? In seinem Wort sagt uns unser Herr, wie jeder von uns im Reich Gottes bauen soll. Zum Beispiel sollen wir so an unseren Ehen arbeiten, sodass in der Beziehung zwischen Mann und Frau das Verhältnis zwischen der Beziehung von Gemeinde zu Jesus deutlich wird. Und das ist ja schon ein Riesenauftrag, den wir da haben, an dem wir wahrscheinlich unser Leben lang arbeiten müssen. Oder als Eltern, besonders die Väter, sollen wir unsere Kinder in Zucht und Ermahnung gegenüber dem Herrn erziehen. Oder wir sollen unseren Arbeitgebern dienen, als würden wir unserem Herrn Jesus dienen. Jesus hat uns mit bestimmten Begabungen an einen Platz in der Gemeinde gestellt, an dem wir eben unser Reich bauen sollen. Und es gibt viele weitere Aufgaben, die uns unser Herr anvertraut hat. Und es kommen eben Dinge in unser Leben, die dich verführen wollen, die eben diese vorher genannten Aufträge Gottes ausbremsen wollen, die uns dazu bringen wollen, dass wir das vernachlässigen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir etwas Gutes auf der Arbeit erleben. Wir bekommen eine Aufstiegsmöglichkeit im Beruf Und damit verbunden auch einen höheren Verdienst. Und das ist doch klasse, dann können wir unsere Familie noch besser versorgen. Der Haken an der Sache ist, dass natürlich damit auch eine höhere Verantwortung und mehr Arbeitszeit verbunden ist. Und daraus folgt, wir haben weniger Zeit, um an unseren Ehen zu arbeiten, die Kinder zu erziehen oder auch Familienandachten zu Hause zu gestalten. Ähnliches gilt für Pastoren oder sozial engagierte Menschen. Die stehen unter der Verführung, eben einerseits den Menschen dienen zu wollen und so das Werk Gottes zu tun, aber in diesem Eifer, weil eben nie genug Arbeiter da sind, vernachlässigen sie andere Aufträge, wie zum Beispiel eben in der Ehe oder in der Familie oder in der Gemeinde. Und ich selbst kann da auch sagen, dass ich immer wieder mich selbst überprüfen muss, zum Beispiel in meinen Aktivitäten in der Gemeinde oder dem Bibelstudium. Ich denke, manchmal kann es passieren, dass die Familie oder die Ehe Opfer bringt, aber das darf eben nicht langfristig so sein. Auf lange Sicht muss es immer so sein, dass die Aufträge, die wir für unsere Familie und für unsere Ehe haben, an erster Stelle stehen. Was lernen wir also? Ergeben sich in unserem Leben neue Möglichkeiten, dann diene zielstrebig zur Ehre Gottes. Prüfe, ob diese Dinge wirklich gut sind oder ob sie nur so scheinen. Prüfe, ob sie dich von den Aufgaben abhalten, die Gott dir schon gegeben hat. Und ja, wie gesagt, manchmal ist das echt nicht leicht. Es ist nicht leicht zu erkennen, ob es sich um etwas Gutes oder um eine Verführung handelt. Und dann geh ins Gebet. In Jakobus 1, Vers 3 heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Was lernen wir noch von Nehemia? Diene hingegeben. Dieses Standbein für einen beständigen Dienst sehen wir im nächsten Textabschnitt. Lest mit mir die Verse 5 bis 9. Da sandten Sanballat zum fünften Mal auf diese Weise seinen Diener zu mir. Der hatte einen offenen Brief in seiner Hand, in dem stand geschrieben und den Nationen verlautet, und Geshem sagt es auch, du und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören. Darum baust du die Mauer auf und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König in Juda. Nun, solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen. So mache dich nun auf, dass wir miteinander beraten. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sich sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Die Feinde wenden immer gemeinere Methoden an, um Nehemia, das Volk, vom Werk Gottes abzuhalten. Sie bringen falsche Anschuldigungen in Umlauf. Und darin behaupten sie quasi, dass Nehemia dieses ganze Werk aus Eigennutz tut. Angeblich wollte er sich gegenüber den Persern auflehnen und sich zum König ausrufen lassen. Und durch diese Anschuldigungen sollte Nehemia Angst vor den Persern bekommen und nicht weiter das Werk tun, nicht weiter an der Mauer bauen, sich vielleicht sogar zurückziehen. Aber Nehemia lässt sich nicht beunruhigen. Er kommt auch der Einladung zum Treffen weiterhin nicht nach. Er antwortet nur, dass diese Anschuldigungen nicht wahr sind und dass die Feinde sich das in ihrem Herzen ausgedacht haben. Da stellt sich die Frage, warum kann Nehemia so ruhig bleiben? Warum kann er sich so verhalten? Ganz einfach, weil das, was er ihnen geantwortet hat, weil das die Wahrheit ist. Er weiß, er dient Gott ganz hingegeben. Sein Herz ist rein, denn sein Antrieb besteht einfach nur darin, allein Gott zu Gottes Ehre zu dienen. Und darum ist er sich auch weiterhin sicher, dass Gott selbst hinter ihm steht und hinter seinem Dienst und ihn stärken wird. Und so spricht er ja dann auch in Vers 9, und nun stärke meine Hände. Er ist sich sicher, er ist reinen Gewissens und Gott wird hinter ihm stehen und ihn stützen, auch wenn es eventuell Probleme geben wird, wenn jetzt die Perser auftauchen und ja, Ärger machen. Was sehen wir hier? Wenn unser Dienst nicht ganz Gott hingegeben ist, kann unser beständiger Dienst zu Gottes Ehre unterbunden werden. Und darum müssen wir dieses Standbein des ganz hingegebenen Dienstes anstreben. Es ist regelrecht ein Kampf in uns, den wir immer wieder ausfechten müssen. Gottes Wort verkündigt uns eine sehr unangenehme Wahrheit. Das lesen wir zum Beispiel in Jeremia 17, die Verse 9 und 10. Dort heißt es: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Unser Herz ist keinesfalls gut, wie manche behaupten. Dein Herz und auch mein Herz ist äußerst trügerisch. Und wir können als Menschen nicht mehr unser eigenes Herz richtig erforschen. Wir sind auf die Weisheit Gottes angewiesen. Es mag sein, dass wir mit ungeteiltem Herz losgehen und Gott dienen wollen. Aber es besteht eben die Gefahr, dass sich ganz unbemerkt etwas in unserem Herzen verändert. Etwas stößt Gott vom Thron unseres Herzens. Gott wird verdrängt und etwas anderes sitzt nun auf dem Thron. Plötzlich dienen wir Gott nicht mehr ganz hingegeben. Auch wenn wir immer noch die guten Dinge tun, die nach außen hin Gottes Werk sind, ist es doch so, dass wir innerlich mittlerweile einem Götzen dienen. Ein Beispiel dazu aus der Arbeitswelt. Vielleicht war es so, dass wir am Anfang ganz verlässlich und eifrige Angestellte unseres Arbeitgebers waren. Wir hatten das große Ziel, wir wollten ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus sein. Der Chef und unsere Kollegen, die sollten sehen, dass man sich auf Christen verlassen kann. Ein Christ macht nicht nur gute Arbeit, wenn man ihn über den Rücken schaut, sondern er ist beständig in seiner Arbeit. Aber mit der Zeit gefällt uns die Anerkennung, die wir dadurch auch bekommen, von unserem Chef und von anderen. Und wir wollen einfach noch mehr erreichen. Wir wollen in der Firma etwas erreichen. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen aufsteigen, um einen besseren Gehalt zu haben und uns ein besseres Leben zu verschaffen. Und so verändert sich unser Antrieb im Herzen. Nicht mehr Gott steht im Fokus, er soll nicht mehr geehrt werden, sondern eigentlich geht es um uns selbst, um unsere Ehre. Das kann sehr schnell geschehen, ohne dass wir es merken. Ähnliches kann uns auch im Gemeindedienst passieren, wo ja nach außen hin die Dinge doch gut sind. Wir machen etwas für Gott. Aber auch da kann es sein, dass Gott aus dem Mittelpunkt unseres Herzens verschwindet und andere Dinge unseren Antrieb übernehmen. Wir dienen dann in der Gemeinde wegen der guten Gemeinschaft, die es hier gibt oder wegen der Anerkennung, die man in bestimmten Diensten eben bekommt oder weil uns der Dienst einfach Freude macht oder weil wir einfach das wollen, dass man uns gebraucht, dass wir fühlen uns gut dabei, gebraucht zu werden. Viele Dinge davon sind an sich nicht schlecht, aber sie sollten nicht im Fokus unseres Dienstes stehen. Sie sollten nicht den Antrieb bilden, sondern es sollte immer Gott im Fokus stehen. Wir alle stehen in diesen Kämpfen. Und der Herr erforscht unsere Herzen. Er kennt ganz genau, was dahinter sitzt, hinter unserem Handeln und Tun. Und darum müssen wir ihn bitten, dass er unsere Götzen enttarnt. Und wenn wir dann diese Wahrheit von Gott erhalten haben, dann sind wir dafür bereitet, umzukehren, mit Gottes Hilfe wieder Gott auf den Thron unseres Herzens zu setzen, damit wir ihm wieder ganz hingegeben dienen können. Wir betrachten nun das vierte Standbein eines beständigen Dieners zu Gottes Ehre. Diene gehorsam. Lest mit mir weiter im Predigtext, und zwar die Verse 10 bis 14. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehatabels, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte: Wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Innern des Tempelraums und die Türen des Tempelraums verschließen. Denn sie wollen kommen, um dich umzubringen, und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Ich aber sagte: Ein Mann wie ich sollte davonlaufen, und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich gehe nicht mit hinein. Und ich merkte, nein, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn gedrungen hatten. Dazu war er gedrungen worden, dass ich aus Furcht so handeln und mich versündigen sollte. So hatten sie einen Anlass zur üblen Nachrede gehabt, damit man mich schmähen konnte. Gedenke es, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Taten und auch der Prophetin Noadja und dem Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollten. Die Feinde wenden nun einen ganz gemeinen Trick an, um Nehemia von seinem Dienst abzubringen. Sie bringen einen Juden namens Schemaja dazu, für sie zu arbeiten. In gewisser Weise gab sich Schemaja sogar als ein Prophet aus, denn er verkündigte ihm ja, was geschehen soll. Und Nehemia wird dann von ihm vor einem angeblichen Anschlag gewarnt und Schemaja rät ihm dann, sich zum Schutz im Tempel einzuschließen. Aber Nehemia geht wieder nicht auf die Falle des Feindes ein. Er entlarvt Schemaja als falschen Propheten, der im Dienst der Feinde steht. Denn ein Mann Gottes würde ihm niemals dazu raten, dass er sündigt, um sich selbst zu schützen. Als Hintergrundinformation ist, Gott hatte es nur Priestern erlaubt, bestimmte Bereiche des Tempels zu betreten, und Nehemia gehörte nicht dazu. Und deswegen wäre es Sünde gewesen, wenn er da hingegangen wäre. Und hier zeigt sich Nehemias Gehorsam im Dienst gegenüber Gottes Wort. Er lebt mit dem ständigen Bewusstsein, dass er und auch alle anderen Menschen sich für ihre Taten vor Gott verantworten müssen. Und darum sagt er ja auch in Vers 14, dass Gott seinen Feinden ihre bösen Werke anrechnen soll. Und ihm war eben auch klar, Gott hatte ihn beauftragt, an diesem Werk zu dienen. Und Gott wird Nehemia beschützen und mit allem Nötigen versorgen. Gott wird sich dabei auch an seinen eigenen Willen halten und eben nicht Sünde mit einrechnen und deswegen auch nicht von ihm wollen, dass er Sünde tut, um geschützt zu sein. Hätte Nehemia gesündigt, hätte das Werk Gottes durch Nehemia Schaden genommen. Die Feinde hätten es genutzt, um übel über Nehemia zu reden. Sein Zeugnis zu Gottes Ehre wäre beschädigt worden. Auch wir brauchen einen gehorsamen Dienst als Standbein für einen beständigen Dienst. Auch uns begegnen in unserem Leben scheinbar gute Ratschläge, die unser Wohlergehen sicherstellen wollen. Aber eben solche Ratschläge versuchen uns unter Umständen zur Sünde. Und daher müssen wir Gottes Wort studieren, um Sünde von einem guten Ratschlag unterscheiden zu können. Wir müssen uns bewusst machen, wenn wir bereit sind, zu unserem eigenen Wohlergehen zu sündigen, dann sind wir keine Diener, die Gott ehren. Unser Zeugnis sagt ja dann auch aus, dass wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass Gott uns mit allem versorgt, dass das nicht ausreicht, was Gott für uns tut, dass wir selber für unser Wohlergehen sorgen müssen und sogar dazu auch noch sündigen müssen. Und wenn das die Mitmenschen sehen, dann halten sie uns irgendwann einfach auch für Heuchler. Sie sagen, guck mal, der redet so fromm, geht zur Kirche, aber eigentlich handelt er genauso wie wir, wenn es um sein Leben geht. Und ja, um uns herum gibt es viele solche Ratschläge, die einerseits irgendwie doch unser Wohlergehen im Fokus haben, aber eigentlich uns zur Sünde verleiten. Ich habe da mal so ein paar Schlagsätze, die man so hört und wo wir eben aufpassen müssen. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Ein bisschen schwarz arbeiten tut doch jeder, ist doch nicht verkehrt. Ein paar Tricks bei der Steuererklärung sind doch wirklich nicht verkehrt. Keiner hält sich doch an die Tempolimits. Niemand will die Katze im Sack kaufen. Nur wer die Ellenbogen ausfährt, erreicht etwas. Jeder schummelt doch während den Klassenarbeiten. Appetit holt man sich auswärts, gegessen wird zu Hause. Jeder muss sich selbst verwirklichen dürfen. Liebe kann niemals Sünde sein. In 1. Petrus 5, Vers 8 werden wir gewarnt. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir kommen zum letzten Abschnitt unseres Predigttextes. Lest mit mir die Verse 15 bis 16. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren. Und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Nehemia diente beständig zu Gottes Ehre. Und so konnte das Werk Gottes, die Mauer, in 52 Tagen aufgebaut werden. Die Nachbarvölker der Juden und selbst die Feinde mussten erkennen, dass Gott dieses Werk vollbracht hatte. Gott wurde vor allen Völkern ringsumher geehrt. Und wir haben an Nehemia gesehen, dass er ein beständiger Diener zu Gottes Ehre war. Und dieser Dienst war auf vier Standbeinen aufgebaut. Diene hoffnungsvoll, diene zielstrebig, diene hingegeben und diene gehorsam. Und in seinem Dienst bewährte sich Nehemia so auch durch viele Versuchungen hindurch. Er vollendete den Mauerbau. Und wenn man Nehemia weiterliest, dann wird man sehen, dass Gott Nehemia durch diese Bewährungen auch bereitet hat für die nächsten Aufträge, die Gott für ihn hatte. Er sollte nämlich dabei dienen, dass der Gottesdienst im Tempel wieder eingeführt wird und dass das Volk auch lernt, Gott von Herzen in ihrem Alltag zu dienen. Liebe Geschwister, lasst uns doch von Nehemia lernen, damit wir eben auch beständige Diener zu Gottes Ehre sind. Auch wir sind berufen, für immer und konstant unserem Herrn Jesus zu dienen. Unser Herr hat immer wieder Aufträge für uns. Auch wenn die alten irgendwann mal zu Ende sind, gibt es neue Lebenssituationen, neue Lebensabschnitte, wo es immer wieder neue Aufträge für uns gibt. Unser ganzes Leben lang. Und eines Tages werden wir in alle Ewigkeit von Angesicht zu Angesicht unserem Herrn Jesus dienen. Amen. Ich lade noch zu einer Gebetsgemeinschaft ein und die schließen wir ab mit dem Vater Unser. Lasst uns aufstehen und gemeinsam das beten, was unser Herr Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich segne euch noch, bitte bleibt dazu stehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, wir setzen uns noch einmal hin. Noch ein kleiner Hinweis. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle ganz herzlich zu unserem Kirchcafé eingeladen. Es ist immer wieder eine schöne Zeit miteinander, wo wir uns austauschen können über den Alltag, über die Predigt, über andere Dinge. Also eine herzliche Einladung dazu. Und heute steht zwar das Gebetsteam nicht für euch bereit, es hat sich da niemand bereit erklärt, aber ihr könnt auch immer uns Älteste ansprechen, wenn ihr irgendwie ein Anliegen habt, wenn ihr Gespräch braucht, wenn ihr mit uns beten wollt. Dann wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und wir hören jetzt noch auf ein Postludium.